Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Gegen Egoismen, gegen Ausgrenzung, eine Zuwendung hin zu den Schwächsten der Gesellschaft. Papst Franziskus hat in seiner dritten Enzyklika eine Utopie einer Weltgesellschaft gezeichnet, Forderungen an die, beziehungsweise Kritik formuliert an den Regierungen der Welt. Anders als sonst aber hat er dabei nicht allzu streng in die eigenen Reihen geschaut, wo auch und gerade in der katholischen Kirche Diskriminierung und Hassrede nicht nur individuelle Ausfälle, sondern mancherorts strukturelle Probleme sind. Zum Beispiel in der katholischen Kirche in Polen, in der rechtskatholische Fundamentalisten in den vergangenen Jahrzehnten großen Einfluss gewonnen haben auf die Kirche, aber auch auf die polnische Politik. Diesen Einfluss nehmen wir heute genauer in den Blick. Zuerst aber geht es heute um die Debatte um den assistierten Suizid. Nachdem das Bundesverfassungsgericht den Strafrechtsparagrafen 217 im Frühjahr gekippt hat, haben sich in den vergangenen Wochen und Monaten Kirchen und Verbände positioniert und neue Konflikte heraufbeschworen. Über einen davon berichten wir gleich. Ende Februar hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe ist hinfällig und muss neu gefasst werden. Worum geht's da? In dem umstrittenen Strafrechtsparagrafen 217 wurde die sogenannte geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung verboten. Und geschäftsmäßig, das meinte dabei nicht, dass es um wirtschaftlichen Umsatz geht, sondern dass es als Geschäftsmodell um Wiederholung geht. Also wenn man so will, um das Etablieren einer Anlaufstelle, die assistierten Suizid anbietet. Der Gesetzgeber wollte das verhindern, auch weil eine Mehrheit im Bundestag befürchtet hatte, so etwas zu erlauben, das führe zu einer Normalisierung von assistiertem Suizid, letztlich gar zu einer impliziten gesellschaftlichen Forderung. Das Bundesverfassungsgericht sah es anders, sah das Selbstbestimmungsrecht verletzt. Heißt also, die Politik will oder muss noch mal ran ans Gesetz. Und wie das so ist, gerade bei ethisch umstrittenen Themen, nicht nur die Politik diskutiert da, auch andere Player mischen mit, beziehen Positionen und beeinflussen da den Entscheidungsprozess. Da stehen natürlich oft die christlichen Kirchen im Fokus, aber auch Fachgesellschaften werden da angehört. Und in der Streitfrage um den assistierten Suizid ist es vor allem ein Verband, der da in der Vergangenheit sehr präsent war, nämlich die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin. Nur ist deren Position nicht so klar, wie man auf den ersten Blick denkt. Ganz im Gegenteil, denn innerhalb des Verbands ist es zu einem schweren Konflikt gekommen, der auch an die Frage rührt, wie nah sind sich Palliativmediziner und die Kirchen in Deutschland?
Man darf diese ethischen Diskussionen jetzt nicht mit einer Volksabstimmung lösen. Das würden Sie bei vielen anderen ethischen Fragen auch nicht machen, sondern sagen, welche Normen und Werte wollen wir hochhalten?
Man kann immer noch Reißleinen ziehen und alle möglichen kleineren und größeren Reißleinen ziehen. Ich glaube, es will niemand in diesem Land und in dieser Debatte eine Laissez-faire-Suizidregelung haben.
Der Palliativarzt Lukas Radbruch und die Medizinethikerin Bettina Schöne-Seifert sehen das mit der Sterbehilfe grundverschieden. Er betont den Schutz des Lebens, sie den freien Willen. Beide Positionen sind fachlich wohl begründet. Das Bundesverfassungsgericht hatte das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe im Februar aufgehoben. Nun gibt es Streit um die Deutungshoheit in der Öffentlichkeit und um politischen Einfluss. Auslöser ist eine Stellungnahme von Fachärzten, die ständig mit Schwerstkranken und Sterbenden zu tun haben. Die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin schrieb auf dessen Aufforderung hin einen Brief an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Darin heißt es, die DGP bekräftige ihre ablehnende Haltung zur Suizidbeihilfe. Warum, erklärt der Präsident der Fachgesellschaft, Professor Lukas Radbruch.
Die Menschen, die sagen, ich will nicht mehr leben, die meinen ja vor allen Dingen erstmal, ich will so nicht mehr leben. Als Palliativmediziner ist sozusagen meine Hauptaufgabe zu gucken, wie weit ich Alternativen finden kann. Sobald ich anfange nachzudenken, ob nicht dann hier vielleicht die Alternative vom assistierten Suizid nicht schneller geht, bin ich mir nicht mehr sicher, ob alle Palliativmediziner sich da noch genug Mühe geben.
Die Palliativmedizin ist eine vergleichsweise junge Disziplin. Die Ärztinnen und Ärzte versuchen, bei Schwerkranken Schmerzen zu lindern, sowie psychologische, soziale und spirituelle Probleme zu behandeln. Ob sie Beihilfe zum Suizid leisten dürfen, darüber sind sich die Palliativmediziner uneins, auch innerhalb der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin mit ihren rund 6000 Mitgliedern. Von dieser Uneinigkeit indes ist nichts zu lesen im Brief an Gesundheitsminister Spahn, der dem Deutschlandfunk vorliegt. Vielmehr heißt es wörtlich: Die DGP sieht die Beihilfe zum Suizid nicht als Aufgabe der Hospiz- und Palliativversorgung. Das wollen fast 50 Fachleute aus den Bereichen Medizin, Philosophie und Recht so nicht stehen lassen. Eine von ihnen ist Bettina Schöne-Seifert, Professorin für Medizinethik an der Universität Münster.
An keiner Stelle wird deutlich, was aber Fakt war und ist, dass dieser Vorschlag vom Vorstand alleine stammte und nicht intern abgesprochen war und nicht mit der zuständigen Ethikkommission wirklich diskutiert und sozusagen kritisch geprüft, sondern ein Alleingang.
Die Kritiker werfen dem Vorstand der DGP undemokratisches Verhalten vor. Nicht alle von ihnen sind Mitglieder der Fachgesellschaft, auch Schöne-Seifert nicht. Die liberale Medizinethikerin befürchtet, dass der Vorstand die DGP politisch instrumentalisiere, indem er ein eindeutiges Votum der Palliativmedizin kontra Sterbehilfe suggeriere. Allerdings hätten sich bei einer Umfrage vor 5 Jahren 40% der Mitglieder für den ärztlich assistierten Suizid ausgesprochen. Trotzdem werde versucht, nach dem Aus für § 217 erneut hohe Hürden in der Suizidbeihilfe zu erreichen.
Deswegen habe ich große Sorge, dass da eben auch, ich nenne das jetzt wirklich mal bei dem unangenehmen Namen, dass da sozusagen alte Seilschaften auch im Verhältnis zwischen Kirchengremien und politischen Gremien dafür sorgen werden, dass eine kleinere Schwester von 217 wieder auf den Tisch kommt. Das wäre wirklich nicht das, was man sich für eine moderne pluralistische Gesellschaft, die aushalten muss, dass Menschen in diesen Fragen unterschiedlich ticken, wünschen würde.
Laut dem Positionspapier sieht die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin, Zitat, die Gefahr einer Normalisierung der Suizidbeihilfe sowie moralischen Druck auf Ärztinnen und Ärzte, die aufgrund von ethischen oder spirituellen Haltungen keine Suizidbeihilfe leisten wollen. Das Papier macht Vorschläge für eine mögliche Neuregelung der Sterbehilfe, die Kritiker für zu streng und zudem verfassungswidrig halten. Demnach müssten Menschen, die unheilbar krank sind, sich von 2 Ärzten begutachten lassen. Hinzu käme eine palliativmedizinische Beratung, das Votum eines Ethikgremiums und mindestens 30 Tage Wartezeit. Menschen ohne unheilbare Krankheit müssten sich 3-fach begutachten lassen, zudem eine sozialrechtliche Beratung mitmachen und mindestens 1 Jahr warten. DGP-Präsident Radbruch erläutert die hohen Hürden.
Wenn man die Literatur kennt, dann weiß man, dass zum Beispiel nach schweren Unfällen, nach Querschnittslähmung, nach Schlaganfall Menschen oft mehrere Monate brauchen, bis sie aus diesem dunklen Tal wieder rauskommen. Und dass die in der Anfangsphase ganz schnell einen Suizid erwägen würden, wenn sie dazu die Möglichkeit hätten. Und nach einigen Monaten legt sich das und dann sind die sehr froh, wenn man sie in der Anfangsphase davon abgehalten hat.
Ähnliches habe eine große Untersuchung bei Krebskranken gezeigt, so Lukas Radbruch, der die Klinik für Palliativmedizin an der Universität Bonn leitet. Vielfach sei der Sterbewunsch ambivalent. Radbruch wehrt sich gegen den Vorwurf, Schwerkranke zu bevormunden.
Es geht ja nicht darum, dass wir irgendjemandem den Suizid verbieten. Das kann man nicht in Deutschland. Das ist auch nie die Diskussion gewesen, sondern die Frage ist, wie leicht macht man den Zugang dazu? Wenn man es zu leicht macht, dann wird doch ein gesellschaftlicher Druck entstehen, dann werden Menschen doch vielleicht diesen Weg gehen, die später das bereuen würden, wenn sie die Gelegenheit dazu gehabt hätten. Da glaube ich dann tatsächlich, dass Lebensschutz Vorrang haben sollte. Also ich sollte lieber die Hälfte zu lang leben lassen, als die Hälfte zu früh sterben lassen.
Einen möglichen Druck, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen, sieht die Medizinethikerin Bettina Schöne-Seifert hingegen nicht.
So wie unsere Gesellschaft, unsere Medizin, unsere Ärzteschaft eingerichtet sind, ist es extrem unwahrscheinlich, dass ein solcher Nutzungsdruck tatsächlich aufgebaut würde. Und auf der anderen Seite steht sehr viel Leiden von frei verantwortlich Sterbewilligen, die wir dann gewissermaßen nötigen würden, jetzt ohne Karlsruhe, am Leben zu bleiben, gegen ihren Wunsch und Willen, damit eine abstrakte Gefahr abgewehrt wird.
Menschen sollten die Möglichkeit haben, ein allzu beschwerliches, leidvolles Leben absichtlich zu verkürzen, so Schöne-Seifert, und dabei möglichst zumutbar unterstützt werden können. Als bevorzugte Sterbehelfer sieht die Münsteraner Professorin Ärztinnen und Ärzte, denen Betroffene vertrauen.
Ich bin ganz entschieden der Meinung, dass sie das dürfen, wenn sie es mit ihrem eigenen Gewissen vereinbaren können. Und das wird vermutlich dann im Einzelfall auch nicht auf ein pauschales Ja oder Nein für die einzelne Ärztin hinauslaufen, sondern für sie an einer Reihe von Bedingungen hängen, die dann ganz legitim sind.
Also ich habe das auch schon öfter gesagt, dass ich das nicht kann. Ich bin schon viele Jahre in der Palliativversorgung tätig und ich habe ganz wenig Patienten, an die ich mich erinnern kann, wo ich dachte, hier weiß ich auch nicht weiter, die wollen das unbedingt, warum machen wir das eigentlich nicht? Ich habe wirklich nicht Medizin studiert, bin ich Arzt geworden, um Leben zu beenden. Ich kann akzeptieren, wenn es endet, sogar gut. Ich muss es auch nicht erhalten, aber es zu verkürzen, passt nicht zu meinem Berufsbild.
Palliativmediziner Radbruch sagt, die liberalen Sterbehilfegesetze in Belgien, den Niederlanden und der Schweiz zeigten, wie rasch ethische Grenzen überschritten würden. Etwa wenn es um Demenzkranke, Kinder und Jugendliche geht. Dieses Argument führen auch Kirchenvertreterinnen und Vertreter immer wieder an, vornehmlich aus dem katholischen sowie dem konservativen evangelischen Milieu. Hier sieht Medizinethikerin Schöne Seifert eine Allianz mit der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin.
Ich würde glauben, dass der Einfluss kirchlicher Positionen auf die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin größer ist als in anderen Fachgesellschaften. Das liegt gewiss daran, dass die karitativen, seelsorgerischen, spirituellen Aktivitäten der Kirche, die ja wunderbar sind, in den letzten Jahrzehnten mit der Palliativmedizin verwoben sind. Und deswegen glaube ich schon, dass sozusagen auf dem säkularen Auge innerhalb der DGP etwas weniger scharf gesehen wird.
Versucht der Vorstand der DGP um Lukas Radbruch also, sich die Fachgesellschaft zunutze zu machen, um erneut ein restriktives Sterbehilfegesetz zu erreichen? Schließlich hat die Palliativmedizin eine hohe Glaubwürdigkeit in diesen letzten Fragen und damit gewichtigen Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung.
Ich selbst bin evangelisch und habe jetzt nicht die religiösen Gründe, sondern das ist einfach eine ethische Grundhaltung. Die Grundhaltung, die wir vertreten, ist auch nichts, was wir jetzt gerade neu entwickelt haben, sondern 2014 gab es im Ärzteblatt ein Positionspapier zum assistierten Suizid, wo wir uns sehr klar geäußert hatten mit einer ähnlichen Haltung wie heute. Ich bin zum Beispiel seit 2014 Präsident der Fachgesellschaft, bin zwischendrin zweimal wiedergewählt worden von der Mitgliederversammlung. Also ich glaube, wir haben schon eine demokratische Legitimation für unser Vorgehen.
Die Kritiker fordern, die DGP solle sich neutral positionieren. Präsident Radbruch jedoch erwidert, um im Diskurs gehört zu werden, müsse die Fachgesellschaft eindeutig Stellung beziehen. Inwiefern das umstrittene Votum politische Folgen hat, kann man womöglich schon in einigen Wochen sehen. Mehrere Abgeordnete planen einen Vorstoß für ein neues liberales Suizidhilfegesetz, inklusive öffentlichkeitswirksamer Debatte im Bundestag.
Die deutschen Palliativmediziner streiten über ihre Haltung zum assistierten Suizid. Burkhard Schäfers hat den Konflikt nachgezeichnet. Die polnische Gesellschaft ist polarisiert, wenn man so will, zwischen den Verfechtern einer offenen, liberalen Gesellschaft und denen, die eine solche verhindern wollen. Gerade wenn es um die Rechte und gesellschaftliche Teilhabe von Lesben, Schwulen und Transgendern geht. Dafür steht nach außen vor allem die polnische Politik, besser gesagt die regierende PiS-Partei. Der Konflikt zwischen liberal und reaktionär, der ist für die Staaten der ehemaligen Sowjetunion bzw. des Warschauer Paktes nicht ganz ungewöhnlich. Für Polen aber gilt, dass reaktionäre Impulse nicht zuletzt aus den Reihen der katholischen Kirche im Land kommen, deren Einfluss auf Politik und Gesellschaft immens hoch ist. Etwa in Form der Piotr Skarga-Gesellschaft, ein Zusammenschluss katholischer Fundamentalisten, der zwar nicht offiziell den Segen der Kirche besitzt, aber von vielen prominenten Vertretern unterstützt wird und deren Russlands Präsidenten einen unerwarteten Bruder im Geiste sieht. Martin Sander über rechtskatholischen Fundamentalismus in Polen und zivilgesellschaftliche Gegenreaktionen.
Praktisch seit 1945 sind wir Opfer einer systematischen Säkularisierung. Man kämpft gegen die Kirche und den katholischen Glauben. Wir sind auf dem Weg zur Entchristianisierung des Abendlandes.
Sławomir Olejniczak ist Vorsitzender der Piotr Skarga-Gesellschaft mit Sitz in Krakau und Verbindungen in viele Teile der Welt. Wenn sich die Gesellschaft, benannt nach einem polnischen Jesuiten und Gegenreformator im 16. Jahrhundert, in Internetbotschaften zu Wort meldet, dann klingt es dramatisch und nach Verschwörung.
Nach 1989 haben sich nur die Methoden geändert. Zuvor gab es nur eine Wahrheit, die natürlich eine Lüge war, den Marxismus. Jetzt tut man so, als gäbe es mehrere Wahrheiten, zu denen sich jeder nach eigenem Wunsch bekennen kann.
Mit Mann zielt Sławomir Olejniczak auf die Verfechter der offenen Gesellschaft und Anhänger der liberalen Demokratie. In Wirklichkeit herrschten die Ideologen der kommunistischen Diktatur von einst weiter im Gewand von Frauenrechtlern, Genderideologen oder LGBT-Aktivisten. Ihr Ziel sei es, die traditionelle Familie zu zerstören und damit die Grundlage von Staat und Nation. Die Piotr Skarga-Gesellschaft hat sich in den 2 Jahrzehnten ihres Bestehens zu einer tragenden Säule des katholischen Fundamentalismus in Polen entwickelt. Online-Publikationen, Tagungen oder Märsche für das Leben und die Familie gehören zum Programm. Darüber hinaus hat die Gesellschaft 2013 mithilfe einer Stiftung ein Institut zur Rechtspflege namens Ordo Iuris ins Leben gerufen. Die katholischen Juristen von Ordo Iuris entwerfen Gesetze für die nationalkonservative Regierung der PiS-Partei. Sie verrichten Lobbyarbeit und nehmen Einfluss auf die Besetzung von Richterämtern oder Ministerposten. Przemysław Czarnek, Professor für Recht an der Katholischen Universität Lublin und gerade neu ernannter polnischer Minister für Bildung und Hochschulen, gehört zu den Gastrednern und Sachverständigen bei Ordo Iuris.
Wehren wir uns gegen die Ideologie von LGBT und hören wir nicht mehr auf diese Idiotien von irgendwelchen Menschenrechten oder irgendwelcher Gleichheit. Diese Menschen sind normalen Menschen nicht gleichwertig.
So Przemysław Czarnek vor kurzem im regierungstreuen Fernsehkanal TVP Info. Auch Geistliche der polnischen katholischen Kirche rügten ihn für diese menschenverachtende Aussage. Dass Czarnek sich als Minister der PiS-Regierung in Zukunft mäßigt, ist zu bezweifeln. Immerhin kämpft er nicht nur gegen Homo- oder Transsexuelle oder gegen Abtreibungen, sondern auch dafür, dass für den Fortbestand der Nation polnische Frauen im gebärfähigen Alter mehr Kinder bekommen müssen, statt sich im Beruf zu verwirklichen. Sollte sich Czarnek damit auch als Minister profilieren, dürften sich die Konflikte innerhalb der polnischen Gesellschaft weiter hochschaukeln. Seit Jahren bereits kämpft eine Frauenbewegung unter den Schlagworten »Schwarzer Protest« oder »Frauenstreik« gegen den katholischen Fundamentalismus. Diese polnische Frauenbewegung ist in den letzten Jahren zum erfolgreichsten Teil der außerparlamentarischen Opposition gegen die nationalkonservativen Machthaber und gegen ihre Verbündeten in der katholischen Kirche avanciert. Sie bringt bei ihren Demonstrationen gut und gerne 100.000 Menschen auf die Straße. Die Schriftstellerin Klementyna Suchanow gehört zu den Initiatorinnen.
Wir suchen dabei immer eine kleine Konfrontation, damit wir nicht nur auf die Straße gehen, unsere Parolen rufen und hinterher bleibt nichts davon. Die BürgerInnen werden von den Machthabern nicht gehört. Das radikalisiert sie. So dachten wir uns eine Petition aus, mit der wir die Strategie von Ordo Iuris veralberten, ständig Petitionen zu verfassen. Wir schrieben auf ein Plakat des Frauenstreiks: Hört auf, uns auf die Palme zu bringen. Das war unsere ganze Petition, die wir dann Ordo Iuris auch überbringen wollten. Der Pförtner ließ uns natürlich nicht ins Büro. Er drängte uns heraus, aber wir hatten Fotografen dabei. Sie haben die Szene festgehalten. Und das hat dann für große Resonanz gesorgt.
In ihrem dieses Jahr in Polen erschienenen Buch »Das ist Krieg – Frauen, Fundamentalisten und das neue Mittelalter« schreibt Klementyna Suchanow über ihre Erfahrungen aus dem Protest, bei dem sie schon in Handschellen abgeführt und misshandelt wurde. Vor allem untersucht sie auf über 600 Seiten den erstaunlichen Aufstieg von Gruppen wie der Piotr Skarga-Gesellschaft oder Ordo Iuris in Polen. Die Autorin analysiert dabei auch die internationalen Querverbindungen und fragt nach den Gründen für das Erstarken des christlich gefärbten Fundamentalismus in der Welt. Der kommt mal katholisch, mal evangelikal, mal orthodox daher.
Wszędzie były jakieś ruchy skrajne religijne, ale one były marginalizowane przez długi czas.
Es gab auch früher überall extreme religiöse Bewegungen, aber ihre Bedeutung war marginal. So war es in den USA oder in Lateinamerika. Es gab sie auch in Europa, in Spanien, sogar im säkularen Frankreich. Doch seit 2014 hat die Bedeutung dieser Bewegungen stark zugenommen. Es hat sich herausgestellt, dass sich durch ihre Strategie der Desinformation unter Beimengung von etwas Anti-Impf-Propaganda oder ultrarechten Elementen praktisch in jedem Land ein Gemisch herstellen lässt, das die Gesellschaft destabilisiert.
Bei ihren Recherchen zum internationalen Netzwerk fundamentalistischer Christen ist Klementyna Suchanow immer wieder auf einen maßgeblichen Einflussfaktor gestoßen, den Kreml, vormals nicht gerade als Hort des Christentums bekannt. Seit 2012 hat der russische Präsident Wladimir Putin eine bemerkenswerte ideologische Wende vollzogen. Der ehemalige KGB-Offizier entdeckte die christlichen Werte des Abendlands für sich, beziehungsweise das, was er dafür hält. Fortan spielte er sie gegen den aus seiner Sicht dekadenten Westen der Europäischen Union aus.
Damals, 2012-13, hat Putin angefangen, den Westen als Satan zu bezeichnen. Seither ist der Westen für ihn Gay-Europa und seither hält er über seine Kanäle Verbindungen zu den rechtsextremen faschistischen Bewegungen.
Der Kreml, so diagnostiziert Klementyna Suchanow in ihrem Buch, sei bei den christlich-fundamentalistischen Gruppen stets dabei, durch seine Geheimdienste und mit viel Geld. Das stammt oft aus der Tasche von Putins Oligarchen. Russland wolle offene Gesellschaften schwächen und den Zusammenhalt innerhalb der Europäischen Union zerstören. Dafür verbündet man sich mit dem World Congress of Families in den USA oder mit der TFP, das Kürzel steht für Familie, Tradition und Eigentum. Ursprünglich war TFP eine Gruppe von ultrakatholischen Sektierern in Brasilien. Inzwischen agiert man global. Auch die polnische Piotr Skarga-Gesellschaft samt Ordo Iuris ist ein TFP-Ableger. Dass man dabei zugleich ideologisch und finanziell von Russland abhängt, bestreiten gerade die polnischen Fundamentalisten vehement. Sie prozessieren gegen diejenigen, die es behaupten. Kein Wunder. Russland ist in Polen nicht populär. Die religiös gefärbte Propaganda gegen Minderheiten ist es allemal.
Die rote Seuche ist zum Glück von unserer Erde verschwunden. Was aber nicht heißt, dass es keine neue Seuche gibt, die unsere Seelen, unsere Herzen und unsere Gedanken befallen will. Keine marxistisch-bolschewistische, aber doch aus dem gleichen Geist geformt. Eine neomarxistische. Nicht rot, sondern von der Farbe des Regenbogens.
Das erklärte 2019 der Krakauer Erzbischof Marek Jędraszewski. Er ist ein Anhänger der nationalkonservativen Peace-Partei und wettert so wie sie bei jeder Gelegenheit gegen die sogenannte Gender-Ideologie. Den Kampfbegriff Gender-Ideologie hat allerdings bereits vor ihnen Wladimir Putin in Umlauf gebracht. Danach ließ er die Feministinnen der Moskauer Punkband Pussy Riot ins Straflager verbannen und schickte seine Militärs 2014 in die sich gerade nach Westen orientierende Ukraine.
Martin Sander über eine polarisierte polnische Gesellschaft und den Einfluss rechtskatholischer Fundamentalisten im Land. Und damit geht Tag für Tag zu Ende für heute. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Hier gibt es jetzt wie immer die Nachrichten. Und dann anschließen wir jeden Dienstag unsere Sendung Sprechstunde mit aktuellen Informationen aus der Medizin. Und an dieser Sendung können Sie sich dann auch beteiligen mit Anrufen unter unserer Hörernummer 00800 446 4464. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.